Danke vielmals für die schöne Musik und die Auswahl von diesen Liedern. Für die Zeit, wo wir Gott anbeten können. Kleine Frage, ich kenne dir den Wilhelm Schmidt. Ich meine nicht den Harald Schmidt, der legendäre Talkmaster. Ich meine den Wilhelm Schmidt, wahrscheinlich nicht. Der Wilhelm Schmidt stammt aus Österreich, er hat etwa vor 100 Jahren gelebt. Er war Völkerkundler und Sprachforscher gewesen. Und anfangs von den 20er Jahren vom letzten Jahrhundert hat er so sein grosses Forschungsprojekt angegangen. Er hat nämlich herausfinden, wie aus diesen verschiedensten Göttern und Mythen und so Göttervorstellungen aus unterschiedlichsten Völkern im Laufe der Zeit so eine Vorstellung von einem Gott entstanden ist. Das war so sein Ziel. Und am Ende seiner Untersuchung hat für ihn eine Überraschung gewartet. Er hat nämlich herausgefunden, dass in all diesen Kulturen, die er untersucht hat, wenn du nur tief genug grabst, irgendein auf ein Wesen oder auf eine Gottheit stoßt, die allen anderen weit überlegen ist, also wo so quasi der Obergott ist, der Chef ist, so der eigentliche Schöpfergott. In allen Kulturen hat er so Spuren gefunden. Und jetzt natürlich die Frage, ja, reden die unterschiedlichen Kulturen denn, wenn sie von dem einen reden, auch vom Gleichen? Ist das denn wirklich auch immer nur ein Gott, oder? Der Hans Jäcklin, der Gründer von dem altbekannten Musikhaus, hat mal in einer Zeitung folgendes Zitat hinterlassen. Ich zitiere. Eigentlich ist alles eins. Die verschiedenen religiösen Wege sind lediglich Blüten, die aus dem einen herauswachsen und je nach Kultur und Klima andere Formen und Farben haben. Aber letztlich, ob Christus oder Shiva, die göttliche Erfahrung ist dieselbe. Also es ist alles das Gleiche. Mit dieser Meinung steht ja heute nicht ganz allein da, der liebe Herr Jäcklin, weil wir leben ja, wenn wir ehrlich sind, in einer Zeit, wo Spiritualität, Religiosität durchaus wieder salonfähig ist. Es ist wieder in, an etwas oder an alles Mögliche zu glauben. Und wir haben sicher auch schon herausgefunden, in dem ist Toleranz ganz wichtig, oder? Also ich sprich dir deinen Glauben nicht ab, du mir meinen nicht, mach du, was du willst, ich mache ich, was ich will. Das Einzige, was man nicht gern hat, ist dabei Intoleranz. Das ist ja dann verpönt und da merken wir Christen, wir haben es immer auch wieder schwierig, weil wir ja irgendwie so einen Absolutheitsanspruch haben. Kein Wunder also, stoßen wir da manchmal an unsere Grenzen. Und wir wollen heute in dieser Predigt einen Bibeltext anschauen, wo so den Absolutheitsanspruch so richtig deutlich zum Ausdruck bringt. Ich lese darum aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, Verse 4 und 5. Ganz kurze Verse. Höre Israel, steht dort. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein. Kein anderer. Ich möchte aus dem Bibeltext drei Aspekte entfalten. Der einzige Gott, der liebende Gott und der wartende Gott. Und das fülle ich jetzt. Der einzige Gott. Der Text, den ich vorher gelesen habe, der steht ja ganz am Anfang, am Ende der Wüstenwanderung. 40 Jahre ist das Volk Israel jetzt in der Wüste unterwegs, nachdem sie aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit worden sind durch ihren Gott. Und jetzt lagern sie so quasi, kurz bevor sie über den Jordan übersetzen und endlich in das verheißene Land hineinkommen, jetzt lagern sie dort, ich sage mal, die Belohnung quasi schon vor den Augen, der Speck bereit, um durchs Maul durchgezogen werden, aber eben ist noch nicht durch. Und das ist jetzt die Situation, wo der Mose sagt, liebes Volk Israel, kommt nochmal zusammen. Ich will euch eigentlich nochmal genau erklären, um was es eigentlich bei Gott und seinen Weisungen geht. Ich muss euch das nochmal einschärfen. Und mit dem fängt es an. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das ist der erste Satz. Die Botschaft scheint also in Mose ganz wichtig zu sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das einmal lese, dann denke ich mir mal, lieber Mose, ist das wirklich nötig, dass du deinem Volk das nochmal so verklickerst? Das ist doch so etwas von offensichtlich. Das ist eigentlich überflüssig, dass du das sagst. Hey, 40 Jahre sind die Leute in der Wüste unterwegs. Die haben dir erlebt, wie Gott sie versorgt, wie Gott sie schützt. Ein grosser Teil von denen war dabei, wo Gott sie aus Ägypten befreit hat, mit 10 Plagen seine Macht demonstriert hat, sie durchs Rote Meer durchgetragen hat. All das Zeug lesen wir. Und wieso kommt jetzt der Mose auf die Idee, hey, die haben irgendwie ein Problem damit, den Gott als den wahren Gott, als den einzigen, den mächtigen Gott zu anerkennen. Ja, ich gebe zu, wenn ich dann ein bisschen weiter lese, oder wenn ich noch mal genauer hinschaue, dann sehen wir ja die Stellen, wo das Volk auch seine Probleme gehabt hat. Oder? Also ein bisschen, manchmal immer wieder zurück zu den Fleischtöpfen in Ägypten hat wollen, an Gott zweifelt hat, mit seiner Führung oder vielleicht auch mit dem Mose nicht immer ganz zufrieden war. Wir kennen das ja auch, oder? Auch da steht ja dort so, das komische Murren, Unzufriedenheit. Vielleicht merken wir das ja manchmal auch, dass das bei uns auch noch liegt. Das ist so ein bisschen das Setting. Und jetzt übersetzen über den Fluss und in ein Land kommen mit unterschiedlichsten Völkern, die unterschiedlichste Gottheiten wieder haben und so weiter. Vielleicht versteht man dann der Mose doch, dass er sagt, ja, angesichts dessen, was vor uns ist, muss ich im Volk Israel nochmal deutlich machen, um was geht es eigentlich? Wer ist eigentlich der Gott, den wir haben und der an unserer Seite ist? Ja, wer ist der Gott, der an ihrer Seite ist? In der deutschen Bibel steht ja, der Herr ist unser Gott. Herr, gross geschrieben, häufig. Im Hebräischen ist an dem Ort nicht Herr der Begriff, sondern Yahweh. Und wir wissen ja, das ist so der Name von Gott, der immer wieder auftaucht, oder? Der Gott von Israel heisst also Yahweh. Da wissen wir schon mal etwas. Im Alten Orient sind Namen ganz häufig nicht einfach nur Namen. Nicht einfach nur Labels, um irgendetwas deutlich zu machen, sondern die Namen sagen immer auch etwas aus über ihren Träger. Ich mache ein Beispiel, der Samuel. Den kennen wir ja alle, den grossen Prophet. Samuel bedeutet von Gott erbeten. Und wir alle kennen die Geschichte. Wir kennen die Leidensgeschichte von der Mutter, von Samuel, wo ganz lange kein Kind hätte können haben, wo Gott in den Ohren gelegen ist mit ihren Gebeten und wo letztendlich auch beschenkt worden ist, weil sie in hohem Alter doch noch schwanger worden ist, ein Kind bekommen hat und dem dann sagt, von Gott erbeten, Samuel. Und wenn Gott sich jetzt im Mose damals beim Dornbusch vorstellt, mit seinem Namen Yahweh und das noch präzisiert, dann können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass das jetzt auch nicht nur einfach eine Etikette ist, sondern das ist Programm von Gott. Das bedeutet etwas über ihn. Und wenn er sich Mose vorstellt, dann sagt Gott ja, ich bin, der ich bin. So ein bisschen ein komischer Satz, oder? Ich bin, der ich bin. Und auch da hilft es wieder, wenn wir mal schauen, was steht jetzt auch in der hebräischen Sprache dort. Was ist der Begriff? Und wenn man den Begriff genauer analysiert, dann heisst der Begriff eben unter anderem sie, also eben ich bin, der ich bin. Es bedeutet aber auch gegenwärtig sein, existieren. Und wenn man das so ein bisschen zusammennimmt, wenn man das auch zusammennimmt in die Erfahrungen, die in der Bibel stehen, die Menschen mit Gott gemacht haben, dann kann man «Ich bin, der ich bin» durchaus auch anders übersetzen oder erweitern, würde ich sagen. Nämlich Gott, der sagt ich bin, der ich bin für dich da. Ich bin an deiner Seite, ich bin gegenwärtig, ich begleite dich.» Also nicht nur einfach «Ich bin», sondern ganz konkret «Ich bin bei dir». Wir sind ja jetzt da in Behringen gerade in einer Predigtreihe zu der Offenbarung. Oder? Und auch da geht es ja wieder um das. Die Vorstellung davon, dass Gott dabei ist. Er hat nicht nur den Anfang in seiner Hand, das haben wir, lesen wir in den ersten Büchern Mose, sondern die Offenbarung, die es ganz deutlich zeigt, er hat auch am Schluss die Sachen in der Hand. Und er steht auch am Schluss an der Seite von seinen Menschen, an der Seite von seinem Volk. Von Anfang an bis zum Ende. Und das ist so die Bedeutung von Gott, von seinem Namen. Gott, derselbe Gott an deiner Seite, gestern, heute und morgen. So stellt sich Gott vor. Und der Gott, das ist der, wo wir jetzt als einzigen Gott sollen haben. Eben, nur ein Gott. Und neben ihm gibt es keine anderen Götter, keine anderen, die Macht haben. Wenn die Bibel manchmal von den Göttern oder Götzen redet, ist der Begriff, der dort steht, so eins zu eins übersetzt, nichts. Also die haben nichts, die haben keinen Pfupf. Gott ist der Einzige, der Macht hat, oder? Und vielleicht, das ist so meine Vermutung, vielleicht ist das ja genau das, was der Wilhelm Schmidt in seiner Untersuchung entdeckt hat, nämlich so eine tiefe Erinnerung von der Kultur oder Ahnung, dass es so irgendetwas muss geben, wo letztendlich der Mächtigste ist, letztendlich der ist, der die Sachen wirklich in der Hand hat. Die Andeutung oder die Ahnung von einem einzigen wahren Gott. Und der Gott, der uns hier in der Bibel vorgestellt wird, der fordert jetzt, dass wir ihn lieben sollen. Das ist ja dann der nächste Teil. Und ihr merkt schon in der Art und Weise, wie das formuliert ist, es geht nicht einfach darum, dass das jetzt so Gefühle sind. Es geht auch nicht um Gefühlsduselei allein. Natürlich auch um Gefühl, um die Liebe. Sondern es ist geschrieben von ganzer Seele, von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft. Da geht es um eine ganzheitliche Liebe, um eine Liebe, die eben auch willentlich im Denken, im Verstand geprägt wird. Gott will, dass man, wenn man sich für ihn entscheidet, dann das auch durchzieht. Ich finde, das kann man irgendwie vergleichen mit der Ehe zwischen Mann und Frau. Als ich meine Frau geheiratet habe, im Trauakt habe ich ihr ein Versprechen gemacht. Ich habe ihr gesagt, ich liebe dich, bis dass der Tod uns scheidet. Vermutlich mache ich das wahrscheinlich auch darüber aus, oder ich stirb vor ihr. Mir war bewusst, dass in unserem Leben es wird Phasen geben, wo meine Verliebtheit wahrscheinlich nicht mehr ganz so intensiv ist wie in der ersten Phase von der Verliebtheit. Das hat ja auch mit Biochemie und so weiter zu tun. Mir war das durchaus bewusst, dass es Höchst und Tiefs in der Liebe wird geben. Aber ich habe gesagt, es geht ja nicht nur um das, sondern ich will mit dieser Frau den Rest von meinem Leben verbringen, durch Höhen und Tiefen, und ich will die Frau auch lieben. Und der Entscheid beeinflusst mein Denken und mein Handeln und damit auch meine Gefühle. Das ist eine ganzheitliche Art der Liebe, und das wäre ja das dann von Gott. Nicht einfach nur, wenn ich jetzt gerade ein schönes Lied singe und mich irgendwann geborgen fühle, Gott zu lieben, sondern auch sagen, ich habe mich dazu entschieden, und das bedeutet auch, in Fragen, wo ich vielleicht keine Antwort gerade habe, zu sagen, vertraue ich weiter. Das hilft mir bei solchen Fragen, manchmal, die du mir vorher gestellt hast, einfach mal zu sagen, Moment, ich weiß es noch nicht, aber ich will, ich habe mich entschieden und ich gebe das nicht so leicht auf. Also wir merken, auch das Denken und das Handeln will durch Liebe und durch Willen entschieden sein. Ich persönlich merke bei mir, das fällt mir nicht immer so einfach. Schnell gesagt, Gott zu lieben, jawohl, ich mache das. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, so in meinem Alltag, komme ich an meine Probleme. Klar ist mein Problem nicht, dass ich jetzt irgendwelche Götter nachrenne, dass ich plötzlich die Idee habe, ich könnte Thor, Zeus oder irgendwie sonst irgendjemanden verehren. Die schaue ich im Kino an und ich finde das köstlich, aber das sind für mich nicht irgendwelche Gottheiten. Aber ich merke, dass ich andere Arten habe von Göttern. Zum Beispiel mein Computer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oder? Man liest ja manchmal, dass in Japan oder in China plötzlich Leute am Computer gestorben sind, weil sie plötzlich, weil sie vergessen haben zu trinken oder zu essen oder so. Ich kann das verstehen. Wenn ich irgendein Problem habe mit dem Computer und der läuft nicht, oder auch irgendein richtig gutes Adventure-Game mit einer tollen Story, ich vergiss zu essen und zu trinken. Ich kann das verstehen. Und plötzlich ist mein Computer alles andere als nur ein Computer, oder? Das ist dann, das vergötter ich fast, oder? Und dann geht es mir wieder durch den Kopf und sage, was mache ich da? Ein banales Beispiel. Ich kann ein zweites bringen, so aus meinem Leben wieder, oder? Ja, meine ganze Lebensplanung, meine Fragen, was mache ich, was soll ich? Ich merke, wie mir das, was ich will, meine Vorstellungen, da habe ich ganz klare Vorstellungen. Und ich weiß eigentlich, was ich will. Das ist mir sehr wichtig, meine eigenen Wünsche, Vorstellungen, mein eigenes Ansehen, meine Gesundheit, mein persönlicher Erfolg und so weiter. Das steht bei mir schön vor und das kann ich sehr gut planen und probieren. Und man kann es auch so machen, dass man gar nicht so merkt, dass man das so schön plant. Und dann merke ich, spreche ich das irgendwie auch jemals mit Gott ab? Frage ich da irgendwann mal noch, was Gott dazu zu sagen hat? Ich merke, ich bin immer wieder in Gefahr zu sagen, ich mache mein Ding. Und Gott kann dann vielleicht sein Sagen noch hinterherrühren mit ein bisschen Glück. Ja, wer ist jetzt an erster Stelle? Und da merke ich, ich bin gefordert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das sind einfach so zwei Beispiele, wo ich immer wieder zwingend sage, hey, Moment mal, Beat. Vorsicht. Stell ab. Jetzt nicht. Oder auch immer wieder sagen, Moment mal, wo darf Gott auch eine Rolle spielen in meinem Plan? Und mir mal in den Weg stehen. Lohne ich das zu? Will ich das überhaupt? Oder ist Gott unbequem? Merkt, höre Gott. Nicht Israel, nicht Gott. Höre Israel natürlich, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst ihn von ganzem du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft. Ist zumindest für mich heute noch immer eine Herausforderung. Vielleicht für dich auch. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Der liebende Gott. Nachdem wir geklärt haben, okay, nur einer, und das hat auch seinen Grund, der liebende Gott. Wir können uns nämlich dann fragen, warum soll ich den Gott lieben? Warum? Was ist der Grund? Kann man Liebe überhaupt befehlen? Also, ich wäre ja wirklich gern so als Mäuschen dabei gewesen, wenn ich mich von meiner zukünftigen aufgebaut hätte, oder? Und gesagt hätte, liebe Karin, lieb mich jetzt. Du musst. Ich wäre übel abblitzt. Wer meine Frau kennt, weiß, ui, das hat sie gar nicht vertreibt. Ich weiss jetzt nicht, ob ihr verheiratet seid, ihr könnt ja das jetzt Abend mal durchspielen, wie wäret ihr dabei gewesen, wenn das einfach so gelaufen wäre, nach dem Motto, los und so weiter. Ihr merkt schon, Liebe kannst du doch irgendwie nicht befehlen, oder? Es gibt Leute, die sagen jetzt, ja, ist doch einfach, Gott ist der Schöpfer, du bist sein Geschöpf, also musst du ihn lieben. Ich stelle das in Frage. Nehmen wir mal an, Gott hat den Menschen geschaffen, um irgendwelche sadistischen Gelüste an dem Menschen auszuüben, oder? Ich quäle dich einfach ein bisschen, oder? Müsste ich dann Gott auch lieben? Nehmen wir an, Gott wäre ein Tyrann. Müssen wir ihn dann lieben, auch weil er uns gemacht hat, um uns zu tyrannisieren? Ich glaube darum, das ist eine zu kurz gegriffene Antwort. Einfach zu sagen, Schöpfer, Geschöpf, Liebe. Ich glaube, zum Verstehen, warum wir unseren Gott sollen lieben, müssen wir nochmal tiefer graben und nochmal überlegen, wer ist der Gott eigentlich und wie ist der Gott, oder? Weil man merkt, Tyrann nicht lieben, was ist es denn, oder? Also die Liebe zu Gott muss noch einmal anders verankert werden. Ich glaube, die Antwort dazu gibt uns der Apostel Johannes, wenn er in einem von seinen Briefen schreibt, dass Gott Liebe ist. Also eben, er ist nicht ein Sadist, er ist nicht ein Tyrann, sondern Gott ist Liebe. Gottes Wesen trieft geradezu von Liebe. All seine Handlungen, sein Denken, seine Pläne sind prägt durch seine Liebe. Und im Grunde genommen ist darum die ganze Heilsgeschichte vom Anfang an mit den ersten Worten der Bibel bis zum Schluss von der Bibel in der Offenbarung eine einzige grosse Love Story. Gott, wo der Mensch schafft, wo ihn sich zum Ebenbild macht, wo ihn sogar als Stellvertreter einsetzt, dass er soll die Erde bewahren, bebauen, bepflegen. Er gibt ihm das Recht, dass er den Tiernamen geben kann und er macht das nicht selber. Und wir alle wissen, dass irgendwie dann der Mensch die Liebe nicht erwidert, wo da gemacht wird. Wir merken, dass dort irgendwie das Drama von der Menschengeschichte oder so ihren Anlauf nimmt, weil der Mensch die Liebe von Gott irgendwie zurückweist, das vielleicht nicht versteht, nicht will. Sie hat misstrauen ihm dann letztendlich doch. Sie wollen selber Gott sein, so wie ich ja auch gerade festgestellt vorher. Sie wollen selber zwischen Gut und Böse entscheiden. Wir merken, das ist irgendwie der Wurm drin. Und dann rührt Gott sie aus dem Paradies. Jetzt kann man sagen, das ist einesteils eine Bestrafung, oder? Raus aus dem Garten. Andererseits lesen wir aber auch, dass ein Grund dort, nämlich, dass sie nicht ewig ihrer Sünde bleiben. Also bereits wieder sagen, rausgeworfen daheim aus der schönen Wohnung, ist ein Liebesakt, nämlich, damit etwas Neues möglich ist. Gott hat auch Adam und Eva nicht einfach ausgewischt, hat nicht den Reset-Button gedrückt und nochmal vorangefangen mit einem zweiten, und Gott sprach. Sondern nein, er kommt mit denen zum Ziel. Er überlegt sich etwas, weil er die beten will. Und die, die von ihnen abstammen will. Er will mit uns zum Ziel kommen. Er wird mit uns zum Ziel kommen. Er will uns, weil er uns so sehr liebt. Und dann kommen wir das Alte Testament weiter. Wir sehen ja, wie Gott sich im Volk Israel immer wieder zuwendet. Wie er um das Volk ringt. Wie er versucht, dann ihre Herzen zu gewinnen. Wie er versucht, ihnen beizubringen, Leute, wenn ihr mir nachfolgt und wenn ihr das macht, was ihr wollt, dann geht es euch gut, checkt doch das endlich. Aber nein, 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 das Volk Israel hat immer wieder das Gefühl, es weiss es besser. Wir kennen das Buch Richter und so weiter, das hin und her. Ja? Wir merken, dass Gott seinem Zorn durchaus dann einmal seinen Lauf lässt. Wir merken aber auch, dass Gott sich immer wieder auch selbst beschränkt, immer wieder parat ist, barmherzig zu sein, immer wieder parat ist, sein Gericht zurückzunehmen. Wahnsinn. Und ich glaube, in unübertrefflicher Art und Weise zeigt Gott seine Liebe zu uns, indem er selber Mensch wird. Vor 2000 Jahren kommt er als Buschi, da wisst ihr jetzt, was es bedeutet, kommt er in eine Krippe, wird Mensch, wird anfühlbar, wird sichtbar. Der wächst auf unter uns, erlebt alles, was wir auch irgendwie erleben. Der Mensch stirbt nachher sogar für uns. Er stirbt am Kreuz und versöhnt so die Menschen mit Gott. Was für eine Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Film «The Passion of Jesus Christ» erinnern mögt. Der ist vor knapp 20 Jahren beim Kino gelaufen. Der Mel Gibson hat den gefilmt. Und das ist ein ziemlich brutaler, blutgetränkter Film. Weil da wird die Kreuzigung so etwas und die ganze Auspeitschung und die Art, wie Jesus behandelt wird von den Römern, das wird alles sehr anschaulich dargestellt. Mir war das fast zu viel im Kino. Und gleichzeitig meine ich aber auch, es ist gut, dass ich das einmal gesehen habe. Weil ich kenne zahllose Gemälde, die ihr vielleicht auch schon gesehen habt, oder? Wo dann der Jesus so ein bisschen fast sphärisch am Kreuz hängt, mit so einem Lächeln vielleicht noch, wo man das Gefühl hat, es tut ja gar nicht weh, es ist ja gar nicht so schlimm. Und ich merke irgendwie, das hat auch nichts mit Kreuzigung zu tun. Das war anders gewesen. Ich habe während im Studium einmal eine Abhandlung gelesen, wie eine so eine Kreuzigung in der Zeit der Römer vonstatten gegangen ist. Und glaubt mir, das ist nicht ein Vergnügen. Das ist Folter der brutalsten Art und Weise. Und Jesus nimmt das schweigend auf sich. Er stirbt den Tod von einem Verfluchten, von einem nicht beachteten Verbrecher an einem Kreuz in Schande. Ohne zu murren, um unseretwillen. Wenn das nicht Liebe ist, was dann? Ich habe vorher beim Namen erwähnt, dass das ja bedeutet, das ist sein Wesen. Ich bin, der ich bin. Und wenn sein Wesen auch Liebe ist, dann bedeutet das, dass Gott seine Liebe nach wie vor auch heute noch gibt, auch heute noch Liebe ist. Sie ist immer noch gleich gross. Gott hat weder Kosten noch Mühe gescheut, um den Weg vom Mensch zu sich wieder frei zu machen. Er hat uns unbedingt wieder in seine Gemeinschaft zurückzuholen und Gott stirbt selber für das. Er stirbt am Kreuz. Gottes Liebe ist unermesslich. Man könnte sagen, die ist fast unvernünftig gnädig, finde ich. Und man hat das Gefühl, er ist sehr nicht wählerisch in dem, wenn er da liebt. Nämlich uns Menschen mit all unseren schrägen und vielleicht auch weniger schrägen und auch guten Sachen. Ich finde das manchmal wirklich irritierend. Und gleichzeitig haut es mich vom Sockel, staune ich und es lässt mich einfach nur dankbar zurück. Und der Gott, der schaut dich jetzt auch an. Der freut sich, dass du heute Morgen da bist, sei das jetzt da im Saal, sei das daheim. Jeder und jede, der da ist, ist genauso geliebt von Gott, genauso leidenschaftlich geliebt von Gott, wie dazumals Volk Israel, wie dazumals zu dir Jesus, Volk Israel, wie heute mehr und in Zukunft die anderen Menschen. Du bist von seiner Liebe umgeben, so wie die Luft durch die Luft. Du nimmst die gar nicht richtig wahr und doch ist sie da, du atmest sie ein, es ist ganz normal und die Liebe von Gott ist da, ob du dich ihrer bewusst bist oder nicht. Du bist eigentlich badet in der Liebe von Gott. Das bringt mich zum dritten Punkt, der wartende Gott. Es ist für mich, haben wir schon herausgefunden, jetzt der wahre Grund, warum wir Gott lieben sollen, nämlich weil Gott uns zuerst geliebt hat, weil er uns liebt. Und alles, was er tut, durch die Liebe prägt, alles gut ist für uns, darum sollen wir ihn zurücklieben. Hör Israel, weil der Herr, unser Gott, uns liebt, darum liebe ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft. Und Gott wünscht sich, dass mehr Menschen die Liebe erwidern. Und gerade weil er sich das wünscht, gerade darum ist er an einer offenen und ehrlichen Antwort interessiert. Es wäre für Gott ja einfach gewesen, uns so zu machen, dass wir ihn automatisch lieben, oder? So quasi programmiert, oder? Wir wären dann so Roboter oder irgendwas, ich weiß nicht, wie man dem würde sagen, aber es wäre einfach normal, wir würden uns lieben. Es gibt ja in Japan so die Roboterhündchen, oder? Die kommen dann immer und kläffen und so und die sind einfach so programmiert, unabhängig davon, ob sie Fütter ist oder nicht. Irgendwie so die Vorstellung, irgendwie merken wir, das funktioniert irgendwie nicht. Also ich würde mich dann nicht geliebt fühlen. Ich fühle mich eher geliebt, wenn ein kleines Kind kommt, weil es mir vertraut und mir in den Arm gumpet, weil es eine Beziehungsfrage ist und nicht, weil es so programmiert ist. Und genauso geht es Gott auch. Er möchte die Antwort. Er möchte, dass wir offen und ehrlich sind. Und gerade darin zeigt sich mir seine Liebe zum dritten Mal. Weil er zwingt mich nicht. Er gibt mir all dem innen auch die Chance zu sagen, nö. Er nimmt es in Kauf, dass mir Gott einen Korb geben. So sehr respektiert er unsere Entscheidung. Auf der Rückseite dieser Medaille heisst das jetzt, wir müssen aber auch überlegen, ja, machen wir jetzt? Was machen wir? Wir stehen in der Entscheidung. Will ich den Gott lieben? Will ich mich auf ihn einlassen und ihm vertrauen? Das kann niemand für dich machen. Das musst du. Es liegt also an uns selber, ob wir die unzähmbare, unbezähmbare Liebe von Gott annehmen wollen, ob wir uns auf die einlassen wollen und ob wir sie erwidern wollen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit aller deiner Kraft. Höre, lieber Mensch, Jahwe ist der einzig lebendige Gott, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gehört. Dieser Gott hat dich von Anfang an geliebt und nichts wird dich jemals von dieser Liebe trennen. Darum wende dich ihm zu. Trau dich, ihm zu vertrauen. Lass dich auf ihn ein. Amen.